Und jedes Kilogramm, was dann nicht effektiv bei der Pflanze ankommt, sondern in der Luft ist, führt dazu, dass wir Ertragsverluste haben und sicherlich auch Qualitätseinbußen haben werden.
Herzlich willkommen zum DLG-Podcast Landwirtschaft.
Mein Name ist Klaus Ettle aus dem Fachzentrum Landwirtschaft der DLG. Es ist Anfang Mai, die Maisaussaat ist so gut wie abgeschlossen. Hier und da sind manche Landwirte noch auf der Fläche unterwegs. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema. Zur Maisaussaat wird Gülle ausgebracht. Und wo mit Gülle und Gärresten hantiert wird, da stinkt es. Ob im Stall oder auf dem Feld. Was da in die Luft geht, ist Ammoniak. Und Ammoniak ist eine Stickstoffverbindung. Das heißt, Stickstoff geht für uns verloren, in die Luft, in die Umwelt. Das wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt, wir wollen Ammoniakverluste vermeiden. Und dafür habe ich heute drei Gäste eingeladen, mit denen wir darüber diskutieren wollen, wie wir Ammoniakverluste wirklich im Stall und im Feld vermeiden können. Bei mir im Raum sitzt mein Kollege Sven Häuser. Das ist unser Tierexperte von der DLG. Sven, stell du dich doch mal kurz vor.
Ich bin wie Klaus Ertle im Fachzentrum Landwirtschaft angestellt, als Bereichsleiter für den Bereich Tierhaltung und Innenwirtschaft. Betreue dort diverse Gremien, die sich mit der Tierhaltung auseinandersetzen. Und mein Schwerpunktgebiet ist so ein bisschen die Schweinehaltung, wo ich auch vor ziemlich genau 20 Jahren in Gießen mein Diplom abgelegt habe.
Gut, dass wir dich haben, weil ich bin reiner Pflanzenbauer. Da wäre ich heute ziemlich aufgeschmissen. Aber wir haben noch mal zwei weitere Personen zugeschaltet. Einmal aus NRW, aus Bonn. Herr Drimborn, was machen Sie eigentlich in Bonn?
Ja, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter für Landtechnik, stamme ursprünglich aus der Pflanzenernährung von der Uni Bonn und befasse mich schon seit sehr vielen Jahren mit der Messung der Emissionen von klimarelevanten und anderen Spurengasen. Ich kenne mich also ziemlich gut aus im Bereich von Ammoniakemissionen, aber auch Lachgas und Methan und weiß ganz gut, wie man das zu messen hat.
Von der Pflanzenernährung in die Landtechnik gewechselt. Das ist aber ganz schön hart für mich. Ich bin auch Pflanzenernährer. Aber dafür haben wir nochmal einen Vollblut-Pflanzenernährer auch noch eingeladen aus dem Hotspot, wenn es um Stickstoff- und Ammoniakverluste geht, aus Niedersachsen, aus Osnabrück, Herrn Professor Olfs. Herr Olfs, wie sieht's aus in Osnabrück?
Ja, ich denke, genauso trocken wie in den anderen Regionen hier im Nordwesten. Wir haben fast keinen Regen gehabt die letzten 3-4 Wochen. Und alle warten, glaube ich, ganz sehnsüchtig, dass ein paar mehr Wolken am Himmel aufziehen. Vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich bin nun seit 15 Jahren hier an der Hochschule in Osnabrück an der Fakultät Agrarwissenschaften. Und da bin ich zuständig für die Professur Pflanzenernährung und Pflanzenbau. Das heißt, neben den Vorlesungen, die ich für unsere Studierenden anbiete, das sind übrigens zu gut 3/4 Studierende, die von landwirtschaftlichen Betrieben stammen, interessiert mich vor allen Dingen die Effizienzsteigerung von Düngungsmaßnahmen. Und da spielt natürlich gerade in dieser Region, Osnabrück, Münsterland, Weser-Ems, die Gülledüngung eine besondere Rolle. Und ich denke, das wird ja heute unser Hauptthema sein.
Dankeschön, Herr Olfs. Ja, jetzt haben wir drei Experten hier mit dabei und mindestens einige und viele Fragen. Aber fangen wir mal von vorne an. Ich habe erwähnt, dass Stickstoff aus Gülle und Gärresten als Ammoniak verloren gehen kann. Sven, kannst du mal zusammenfassen, von was für Größenordnungen wir hier eigentlich sprechen?
Es gibt da natürlich zahlreiche Literaturwerte, die man finden kann. Ein, wie ich finde, recht beachtlicher Wert besagt, dass in Deutschland umgerechnet jährlich rund 500 Milliarden Euro Stickstoff als Ammoniak in die Luft entweicht. 95% davon stammen aus der Landwirtschaft und davon ein Großteil aus der Tierhaltung. Es ist bekannt, dass die selbstgesteckten Emissionsminderungsziele in Deutschland seit Jahren nicht eingehalten werden. Und deshalb ist es auch wichtig, hier breit anzusetzen. Die Landwirtschaft gilt als Hauptverursacher. 95% stammen, wie gesagt, aus der Landwirtschaft. Davon 70% aus der Tierhaltung, 20% aus der Mineraldüngung und etwa 10% aus der Biogaserzeugung. Wenn man das also alles hochrechnet, dann emittiert die Landwirtschaft also jährlich Stickstoff im Wert von 500 Milliarden Euro. Und das könnte theoretisch eingespart werden.
Ja, das sind mal Hausnummern, würde ich nennen. Auf der anderen Seite hast du jetzt gesagt, ja, das meiste kommt aus der Tierhaltung. Das ist jetzt mal so salopp rausgesprochen. Aber Herr Trimborn, was heißt denn das eigentlich genau? Wie passiert das in der Tierhaltung?
Naja, Ammoniak und Ammonium entstehen eigentlich immer da, wo organische Substanz abgebaut wird. Wir kennen das im Feld, wo bei der Mineralisierung von organischen Materialien Ammonium gebildet wird und daraus dann sehr rasch Nitrat gebildet wird. Das passiert aber auch im Tier bei der Verdauung von Futter. Das Tier nimmt dann bei der Verdauung einen Großteil des Stickstoffs über den Darm auf und verwendet diesen Stickstoff dann zum Aufbau von körpereigenen Substanzen wie Fleisch oder Milch. Und der Überschuss wird dann über die Nieren in Form von Harnstoff wieder ausgeschieden, sodass rund 70% des Stickstoffs über den Urin ausgeschieden werden und nur etwa 30% über den Kot. Der Harnstoff aus dem Urin, der wird dann im Stall, auf dem Boden, im Mist oder in der Gülle sehr rasch zu Ammonium und Ammoniak abgebaut. Ob nun mehr Ammonium, also das Salzion, das NH4+, oder das Ammoniak, das ist eben das Gas NH3, vorliegt, das hängt ganz vom pH-Wert der umgebenden Flüssigkeiten ab.
Jetzt haben wir jetzt gehört, wie viel das so roundabout sein kann und woher das kommt, wo es entsteht. Also vor allem die Vorstufen von Ammoniak auch. Aber kommen wir jetzt mal zum Punkt. Was kann eigentlich der einzelne Landwirt tun, um Ammoniakemissionen zu reduzieren? Herr Olfs, was gibt es denn da aktuell für Ansätze?
Ja, es gibt zahlreiche Strategien, die Ammoniakemissionen zu reduzieren. Da sind zum einen Möglichkeiten bei der Futterrationsgestaltung. Es gibt die Möglichkeit, im Stall durch Reinigungsmaßnahmen einzugreifen. Das heißt, dass die Gülle, die auf den Stallflächen aufkommt, schneller in den Güllekeller abgeschoben werden. Es gibt auch die Möglichkeiten, natürlich die Güllelager abzudecken, was viele Landwirte ja schon machen. Und natürlich auch bei der Ausbringungstechnik. Die verschiedenen Strategien setzen also an unterschiedlichen Stellen an. Und sie haben natürlich auch unterschiedliche Wirksamkeiten. Als eine sehr wirkungsvolle Maßnahme hat sich in den letzten Jahren die Ansäuerung von Gülle erwiesen. Herr Trimborn hat ja gerade schon darauf hingewiesen, die Frage, ob Ammoniak entweicht, hängt sehr stark vom pH-Wert ab. Und damit lassen sich dann auch Ammoniakemissionen sowohl im Stall als auch bei der Lagerung, aber eben auch bei der Ausbringung von Gülle auf dem Acker deutlich reduzieren.
Ah ja, also man arbeitet dann letztendlich, wenn ich das so richtig verstehe, Ansäuerung hat das mit Säure zu tun. Ich verstehe die Wirkung jetzt noch nicht so ganz genau und einige Zuhörer vielleicht auch nicht. Sven, kannst du da mal kurz erklären, wie und was da in der Gülle dann vor sich geht?
Herr Trimborn und Herr Olfs haben ja gerade schon darauf hingewiesen, dass der entscheidende Faktor dabei der pH-Wert der Gülle ist. Ob jetzt Ammonium-Ion, NH4+, oder das Ammoniak als NH3 vorliegt. Ammoniak in der Gülle kann aber in Abhängigkeit unter anderem von der Temperatur auch gasförmig entweichen, ähnlich wie man das vom Kohlendioxid im Mineralwasser kennt. Unterhalb von einem pH-Wert von 6,5 liegt also kaum Ammoniak vor und bei den für Gülle typischen pH-Werten von 7,5 bis 8,5 kann der relative Anteil von Ammoniak schnell mal 20% ausmachen. Also das Ziel einer Ansäuerung muss sein, den pH-Wert der Gülle deutlich unter 6,5 zurückzudrücken.
Es geht also alles darum, den pH-Wert zu senken, um dann eben den Stickstoff als Ammonium zu behalten und nicht als Ammoniak zu verlieren. Erste Message verstanden, sauer ist gut, okay. Herr Trimborn, wie viel kann ich denn so wirklich erwarten, wenn ich mal in den Stall gucke, was ich an Ammoniakemissionen verringern kann durch diese Methode der Gülleansäuerung?
Also wenn man das Ganze im Labor macht, dann kann man mit Ansäuerung nahezu 100% der Ammoniakemissionen reduzieren. Wenn man jetzt aber in die Praxis geht, muss man gucken, was ist denn da schon untersucht worden. Und da liegen eigentlich aus Deutschland ziemlich wenig Forschungsberichte vor. Das ganze Reduktionspotenzial hängt natürlich ab von der Menge an Säure, die man jetzt in die Gülle reingibt. Je mehr Säure ich dazufüge, desto niedriger sinkt der pH-Wert und desto geringer wird dann auch der Ammoniakanteil in der Gülle und somit auch werden dann die Emissionen reduziert. Was jetzt wirklich an Reduktionspotenzial da ist, da kennen wir zum Beispiel aus Dänemark Studien, die zeigen, dass man durch Ansäuerung von Gülle im Stall die Emissionen gut um 60% reduzieren kann. Bei Güllelagern werden Emissionsminderungspotenziale von bis zu 75% erreicht und bei der Gülleausbringung im Feld werden rund 70% der Ammoniakemissionen vermieden. Aber dazu kann nachher der Professor Olfs noch was sagen.
Okay, danke für den Überblick. Aber bleiben wir noch mal im Stall und gehen nicht gleich zu Herrn Olfs aufs Feld. Da kommen wir später noch dazu. Sven, kannst du noch mal sagen, 60% Emissionen reduzieren im Stall, wie Herr Trimborn gerade gesagt hat. Ja, das sind immer noch 40% Luft. Warum geht da nicht mehr?
Ja, das Stichwort Luft ist da eigentlich genau richtig. Wir können natürlich nur die Emissionen reduzieren, die direkt aus der Gülle stammen. Und die befindet sich ja in der Regel unter dem Spaltenboden im Güllekeller. Emissionen, die bereits auf den Laufflächen sind oder die sich in der Luft befinden, die im Stall ist, die können natürlich von der Ansäuerung nicht erfasst werden. Diese müssten dann natürlich über andere Verfahren und Möglichkeiten reduziert werden. Ich würde die Frage dann auch nochmal an Herrn Trimborn weitergeben. Wie wird denn praktisch Gülle angesäuert?
Eigentlich ganz einfach. Zum Ansäuern von Gülle braucht man Säure. Wie viel Säure man hier braucht, das ist ein bisschen abhängig von der Gülle, von der Tierart. Aber wenn man beispielsweise jetzt Schwefelsäure als Säure verwendet, dann braucht man rund 5 bis 10 Liter Säure pro Kubikmeter Gülle. Das Ansäuern selber kann im Stall, im Güllelager oder kurz vor der Ausbringung im Feld erfolgen. Wenn ich jetzt im Stall ansäuern will, dann geht man eigentlich so vor, dass man einen Teil der Gülle aus dem Stall rauspumpt, in einen Mischbehälter rein und hier mit Säure versetzt. Dann entweicht ein Großteil der in der Gülle gelösten Kohlensäure als Kohlendioxid, CO2. Die Gülle schäumt dabei stark auf. Deswegen muss dieser Vorgang eigentlich sehr langsam vonstatten gehen, damit diese Gülleanmischbehälter nicht überschäumen. Wenn die Reaktion abgeschlossen ist und die Gülle angesäuert ist, wird sie dann wieder zurück in den Stall gepumpt. Man kann aber auch einen Teil der Gülle dann in ein vorhandenes externes Lager pumpen. Ziel ist es, diese Gülle auf einen pH-Wert von ungefähr 5,5 zu bringen. Das ist gar nicht so sauer, wenn man das mal mit unserem Regenwasser vergleicht. Wir haben bei Regenwasser auch einen pH-Wert von etwa 5 bis 5,5. Früher in Zeiten des sauren Regens war der Regen sogar noch viel saurer. Da lag der pH-Wert ungefähr bei 4 bis 4,5.
Sie als Experte sprechen es relativ locker aus. Da mischen wir 5 bis 10 Liter Säure pro Kubikmeter dazu und pumpen das von links nach rechts und wieder zurück. Wenn ich Säure höre oder der Landwirt, dann gehen da schon ein bisschen Alarmglocken an. Das ist ein gefährliches Gut. Ein Landwirt, wenn wir mal von den Kubikmeterzahlen an Gülle ausgehen, da steht ja dann schon einiges auf dem Betrieb rum. Herr Trimborn, wie geht ein Landwirt damit um letztendlich?
Unsere Landwirte, die kennen eigentlich den Umgang mit gefährlichen Substanzen, sei es jetzt Kraftstoffe wie Diesel oder Pflanzenschutzmittel. Da ist aber die Säure schon noch ein ganz anderes Kaliber. Also da kann man nicht mal eben schnell den Tank reingreifen, wenn einem der Deckel vom Spritzmittelkanister irgendwie runtergefallen ist. Das würde sofort zu massiven Verätzungen führen. Also es ist nicht ganz ungefährlich. Wir haben gerade ein Forschungsprojekt laufen, das ASAP-Projekt, und da befassen wir uns eben genau mit dieser Thematik. Wie können wir den Landwirt beim Umgang mit dieser Säure irgendwie unterstützen? Und wir versuchen da gerade ein verbrauchsgesteuertes Anlieferungssystem zu entwickeln, dass quasi der Lieferant der Säure Säure liefert, verbrauchsabhängig und auch dann die Säure an den Säuredosierer anschließt, dass der Landwirt eigentlich gar nicht mehr in Kontakt mit der Säure kommt. Und wir versuchen auch über diese Logistik die notwendige Säuremenge, die dann auch im Betrieb vorhanden sein muss, irgendwie in den Griff zu bekommen und zu reduzieren, dass also hier just in time geliefert wird. Es gibt einige Landwirte, die kennen schon den Umgang mit der Schwefelsäure, beispielsweise die Landwirte, die in der Abluftreinigung einen Chemowäscher einsetzen, da wird auch schon konzentrierte Schwefelsäure mit eingemischt. Also so ganz fremd ist das Hantieren mit der konzentrierten Schwefelsäure bei den Landwirten nicht. Wir haben noch ein anderes Problem, was sich aus dem Einsatz von Säure gibt und ergibt. Das ist nämlich die Betonkorrosion. Also die Schwefelsäure greift eigentlich den Beton an und überall da, wo wir im Lager oder im Stall Gülle ansäuern mit Schwefelsäure, kann der Beton angegriffen werden. Wir arbeiten hier gerade auch an Lösungen, an Nachrüstlösungen für diese bestehenden Ställe. Wie kann man hier den Beton schützen durch Schutzanstriche oder Auskleidung von Güllekellern und Güllekanälen? Und wie kann man dieses Problem lösen? Da sind wir sehr zuversichtlich, dass das funktioniert.
Ich hätte da noch mal eine Nachfrage an Herrn Trimborn. Im Stall, da sind ja auch Tiere und da arbeiten Menschen. Welche Auswirkungen hat denn die Ansäuerung auf die Tiere und die Menschen im Stall? Befindet sich da am Ende vielleicht sogar auch noch was von der Säure in der Luft?
Die Säure an sich geht nicht in die Luft und die Tiere kommen ja mit der angesäuerten Gülle auch gar nicht in Kontakt. Wenn, dann wäre das auch eigentlich gar kein Problem bei dem pH-Wert von 5,5. Problematisch wird es, wenn aus der Schwefelsäure eventuell Schwefelwasserstoff gebildet würde. Das war lange Zeit in der Diskussion. Man gibt hier Schwefel in die Gülle und unter diesen Bedingungen in der Gülle könnte sich der Schwefelwasserstoff bilden. Wir haben festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Da bei diesen niedrigen pH-Werten diese Bildung von Schwefelwasserstoff unterbunden wird. Andererseits für die Tiere ist diese Ansäuerung für Stallklima aber auch eigentlich ganz gut, weil die Ammoniakkonzentrationen im Stall deutlich reduziert sind, sodass die Stallluft eigentlich viel besser ist. Also das ganze Stallklima wirkt sich positiv auf das Tier aus. Auch haben wir festgestellt, dass die Methanbildung in angesäuerter Gülle stark reduziert ist. Das heißt, wir können so mit der Ansäuerung rund 20% der Methanemissionen aus der Tierhaltung reduzieren. Und das ist dann nicht nur fürs Tier gut, sondern auch fürs Klima ganz gut.
Wir haben jetzt viel über Ammoniakverluste im Stall gehört. Jetzt kommen wir doch mal endlich raus aufs Feld. Als Pflanzenbauer fühle ich mich da auch persönlich um einiges wohler. Herr Olfs, Thema Ammoniakverluste auf dem Feld und vor allem bei der Ausbringung. Können Sie das mal für uns einordnen, von welchen Größenklassen wir da eigentlich sprechen?
Ja, wir haben ja schon gehört, dass rund 70% der landwirtschaftlich bedingten Ammoniakemissionen aus der Tierhaltung stammen. Insgesamt 30% der Gesamtemissionen an Ammoniak in Deutschland. Oder auch anders ausgedrückt, nicht ganz die Hälfte der Ammoniakemissionen aus der Tierhaltung, die entstehen tatsächlich bei der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern. Für mich als Pflanzenernährer ist dabei ganz besonders wichtig, in diesem Zusammenhang eben auch darauf hinzuweisen, dass alles das, was an Stickstoff verloren geht in Form von Ammoniak, NH3, immer auch zu einer Verminderung der Stickstoffwirkung einer Düngungsmaßnahme führt. Unabhängig, ob das jetzt Mineraldünger ist oder ob das eben Gülle ist. Das heißt, der Stickstoff, der in die Luft geht, ist nicht mehr verfügbar für die Pflanze. Wenn man das jetzt mal versucht, so ein bisschen zu quantifizieren, auf eine Größe, die wir uns vielleicht besser vorstellen können, nicht Prozent und für Gesamtdeutschland, sondern Kilogramm pro Hektar, dann kann man ja mal unterstellen, laut Düngeverordnung sind erlaubt, 170 Kilogramm N pro Hektar Gesamt-N auszubringen mit Gärresten, mit Gülle. Wenn man mal unterstellt, dass darin vielleicht 60% Ammonium vorhanden sind, dann heißt das so Pi mal Daumen, da sind 100 Kilogramm Ammoniumstickstoff auf der Fläche ausgebracht worden. Und wenn wir dann ungünstige Bedingungen haben, beispielsweise hohe Temperaturen, Wind, Sonneneinstrahlung, genau das, was wir im Augenblick in den letzten 2, 3, 4 Wochen gehabt haben, und dann vielleicht auch noch zeitlich verzögert eine Einarbeitung in den Boden erfolgt, dann kann schnell mal der Verlust an Ammoniumstickstoff in der Größenordnung 50% betragen. Auf die 100 Kilogramm bezogen heißt das also dann 50 Kilogramm N pro Hektar sind gasförmig in die Atmosphäre emittiert und stehen damit eben auch der Kultur nicht mehr zur Verfügung. Wenn man unterstellt, derzeitige Marktpreise, heißt das ungefähr 35 Euro pro Hektar sind weg in die Luft. Das ist das eine, also der Stickstoff ist verloren. Und das zweite ist natürlich, wenn die Pflanzen dann weniger Stickstoff haben, und im Rahmen der Düngeverordnung sind uns ja doch deutliche Grenzen gesetzt, was an Stickstoff auf der Fläche für eine bestimmte Kultur ausgebracht werden darf, dann kann man das eben nicht, wie das früher üblich war, einfach mehr Stickstoff düngen und das ausgleichen. Sondern es kann dann eben auch zu Ertragsminderungen kommen, auch Qualitätsminderungen, also Proteingehalte im Weizen beispielsweise, die wir nicht mehr ausgleichen können. Und dann kann es eben bedeuten, dass diese 50 Kilogramm N pro Hektar, die uns fehlen, eben mal locker 5 Doppelzentner pro Hektar Getreide weniger bedeuten und dann eben 60 bis 100 Euro pro Hektar an Geldverlust bedeuten.
Aber hallo, das sind aber mal wirklich heftige Zahlen, wenn man das mal so wirklich durchdekliniert und nicht nur mal sagt, man verliert ein bisschen gasförmigen Stickstoff. Also auf dem Acker bin ich als Landwirt erstmal aber auch den natürlichen Bedingungen ausgesetzt, wie Herr Olfs gerade schon gesagt hat. Wir haben gerade Sonneneinstrahlung, Wind, hohe Temperaturen. Herr Olfs, können Sie noch mal irgendwie das ein bisschen einordnen? Was sind da dort die größten Einflussfaktoren, die wir da draußen haben?
Ich denke, wichtig ist erstmal zu unterscheiden, die indirekten und die direkten Einflussfaktoren. Also es gibt Faktoren, die der Landwirt nicht beeinflussen kann. Das sind die gerade schon genannten Faktoren Temperatur, Windgeschwindigkeit oder auch Niederschlag. Das kann er nur indirekt beeinflussen, indem er einen bestimmten Ausbringungszeitpunkt wählt. Das heißt, der Landwirt kann darauf achten, die Wetterprognose berücksichtigen, was ist jetzt morgen oder übermorgen für eine Witterungssituation zu erwarten. Und dann, wenn er sieht, hohe Temperaturen, Sonnenanstrahlung, weniges Wetter, dann verschiebt er halt die Gülleausbringung. Man weiß also aus Untersuchungen, dass bei niedrigeren Temperaturen, ich sage jetzt mal im Frühjahr zu Vegetationsbeginn 5, 6, 7 Grad, dass dann deutlich weniger Ammoniak emittiert, als das bei hohen Temperaturen wie im Augenblick 15, 20 Grad der Fall ist. Da kann dann schnell auch mal 20, 40, 50 Prozent des Stickstoffs, wie gerade schon erwähnt, verloren gehen. Auch im Tagesverlauf gibt es Unterschiede. Das heißt, vormittags ausgebrachte Gülle hat deutlich höhere Verluste als die Gülle, die am späten Nachmittag appliziert wird. Das liegt einfach daran, dass die Gülle länger dieser hohen Temperatur und der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Theoretisch ganz nett, unter Praxisbedingungen ist das aber oft gar nicht zu realisieren. Das wissen Sie alle, da ist viel häufiger die Frage, ist der Acker überhaupt befahrbar? Wie sind die betrieblichen Abläufe? Wann hat der Lohnunternehmer Zeit, die Gülle auszubringen? Oder welcher Außertermin ist jetzt bei Mais einzuhalten? Und dann muss die Gülle halt vorher irgendwann auf dem Acker raus. Zweiter Bereich wären die Faktoren, die direkt beeinflussbar sind. Da ist dann die Frage, wie groß ist die Fläche, die Oberfläche der Gülle, die auf dem Boden da verteilt rumliegt. Das beeinflusst dann am Ende die Frage, wie gut das Ammoniak dann in die Atmosphäre entweichen kann. Oder wie ist der Kontakt zwischen Boden und Gülle? Den kann ich beeinflussen, indem ich die Gülle in den Boden einarbeite und damit dann auch das Ammonium in die Lage versetze, an Tonteilchen im Boden gebunden zu werden. Oder eben, und das ist ja heute der Hauptpunkt, wie ist der pH-Wert der flüssigen Wirtschaftsdünger? Bevor wir jetzt auf das Ansäuern kommen, vielleicht noch natürlich der Hinweis, es gibt neben der Ansäuerung auch noch andere Möglichkeiten. Also die Frage, welche Applikationstechnik wird eingesetzt. Hierbei ist am Ende wirklich entscheidend, wie schnell und wie umfänglich die Gülle tatsächlich in den Boden hinein gelangt. Auch das Gülle-Schlitzen, würde ich sagen, ist eine wirklich gute Applikationstechnik, führt zu einer deutlichen Verminderung der Ammoniakemissionen, hat natürlich das Problem, dass eventuell die Pflanzenbestände zumindest geschädigt werden können, gestresst werden können.
Okay, aber kommen wir doch mal zurück auf das Ansäuern. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen weggekommen, aber Ansäuerung machen wir heute zum Thema. Und gehen wir mal davon aus, Landwirtin X will Gülle auf ihrem Acker ausbringen und sie will wirklich die Methode anwenden, die Ansäuerung, und will damit auch Ammoniakverluste vermeiden. Wie geht sie da ganz genau vor, Herr Olfs?
Das ist schon technisch ein bisschen aufwendiger. Wir hatten ja vorhin schon gehört, dass die Zugabe von Säure in die Gülle immer zum Aufschäumen führt. Das heißt, das CO2 wird freigesetzt und damit dann auch das Schäumen, Aufschäumen bewirkt. Das heißt dann, dass die Zugabe der Säure auf keinen Fall direkt im Güllefass erfolgen darf. Also entweder deutlich vorher im Lagertank oder schon im Stall oder eben genau in dem Moment, wo die Gülle das Güllefass verlässt. Also oben im Prinzip im Verteiler würde dann die Gülle eindosiert.
Wie sieht die Technik dann genau aus, wenn es da schon Erfahrungswerte gibt?
Gucken wir mal auf das System, was in Dänemark entwickelt worden ist. Da gibt es also dann ein System, was vorne in der Fronthydraulik einen IBC mit konzentrierter Schwefelsäure mitführt. Über eine Pumpe wird dann die Säure über eine Leitung dann hinten zum Ausbringen Fass geführt. Oben am Verteiler wird dann die Säure in den Güllestrom, der dann unten in die Auslaufleitungen führt, eingesprüht. Das Ganze wird kontrolliert über einen pH-Sensor, der also erfasst, wie ist denn jetzt im Augenblick der pH-Wert der Gülle. Und der kann sehr unterschiedlich sein. Bei einer normalen Gülle liegt der vielleicht so um 7, 8, 8,0. Bei Gärresten kann der aber auch locker mal bei 8,5 oder auch bei 9 liegen. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Menge an Säure, die benötigt wird.
Jetzt muss ich an der Stelle auch nochmal, denke ich, den Hinweis geben. Wir haben jetzt wieder sehr viel über Säure gesprochen, über das Gefahrgut in Anführungszeichen Säure. Ich denke, es ist wichtig, dass in Sicherheitsfragen auf der Straße sollte sich jeder vorab beim Hersteller und den Stellen in den Bundesländern informieren. Das rät zum Beispiel auch unser DLG-Ausschuss Normen und Vorschriften. Da können aber auch die Kammern, die Maschinenringe oder auch TÜV und DEKRA weiterhelfen. Also das sollte man als Praktiker nicht unterschätzen.
Dankeschön, Sven, für den wichtigen Hinweis. Das war nochmal echt gut. So, jetzt haben wir schön die ganze Technik da durchgesprochen und diskutiert. Offensichtlich mag das alles gut funktionieren. Aber jetzt als Pflanzenbauer denke ich mir ja schon, ich bringe jetzt hier wirklich Säure und Schwefel auf Boden und Pflanzen aus. Herr Olf, Sie als Pflanzennäher, was hat denn das für Auswirkungen?
Soweit ich das beurteilen kann, aus den bisher vorliegenden Untersuchungen kann eigentlich abgeleitet werden, dass bei Einsatz von angesäuerter Gülle unter den Rahmenbedingungen, wie ich sie gerade geschildert habe, eigentlich keine Schädigung der Pflanzen zu erwarten ist. Es ist also ohne Bedenken möglich, diese Gülle auch in wachsende Bestände einzubringen. Denken Sie immer daran, dass die Schwefelsäure, die sehr hoch konzentriert ist, ja durch die Gülle gewissermaßen verdünnt wird. Das heißt, der pH-Wert von 5 bis 6 ist eigentlich unkritisch für Pflanzen. Herr Trimborn erwähnte ja vorhin schon den sauren Regen, den wir in den 70er, 80er Jahren hier in Deutschland hatten, der vom pH-Wert noch deutlich tiefer lag. Das Zweite, was man sich anschauen muss, ist vielleicht die Nährstoffversorgung der Pflanzenbestände. Wir sprechen ja hier von Schwefelsäure, also auch von Schwefelzufuhr für die Pflanzenbestände. Wenn man mal unterstellt, dass 0,6 Kilogramm Schwefel pro Liter Schwefelsäure vorhanden sind, dann werden also in der Größenordnung 1 bis 2, teilweise auch bis zu 4 Kilogramm Schwefel je Kubikmeter Gülle mit ausgebracht. Das ist insbesondere bei Biogasgärresten, die einen hohen pH-Wert haben, wo also viel Schwefelsäure zudosiert werden muss, natürlich deutlich mehr als das, was die Pflanzen tatsächlich brauchen. Und dieses zu hohe Schwefelangebot im Boden kann eventuell dazu führen, dass andere Ionen in der Aufnahme in die Pflanze hinein beeinflusst werden. Natürlich auch zu beachten ist, dass Sulfatschwefel dann eventuell ausgewaschen wird, ähnlich wie das eben für Nitratstickstoff der Fall ist. Irgendwann kommt das im Grundwasser an und wir wissen noch nicht, wie dann vielleicht die Wasserwerker uns Landwirten dann wieder auf die Finger schauen und sagen, hier ist wieder ein Stoff, den ihr in die Umwelt einbringt, der im Grundwasser ankommt und dann später mal im Trinkwasser.
Ja, das ist ein heißes Thema, keine Frage. Aber jetzt haben wir gesehen, ja, den Pflanzen macht es offensichtlich nicht groß was aus. Es kann sogar als Nährstoff noch dienen, der eingebrachte Schwefel. Aber der Boden selber, der Landwirt schaut ja natürlich immer auf einen optimalen pH-Wert, um eine Nährstoffverfügbarkeit sicherzustellen. Kalken ist ja grundsätzlich immer sehr aufwendig und teuer. Das will ich ja nicht unbedingt herausfordern, dadurch, dass ich noch Schwefelsäure auf die Fläche ausbringe. Vielleicht ganz kurz dazu, Herr Olfs, gibt es da Einschätzungen zu diesem Punkt?
Ja, das kann man ganz einfach beantworten. Klar, im Vergleich zu nicht angesäuerter Gülle wird der pH-Wert im Boden bei Einsatz von Gülle mit Ansäuerung natürlich etwas weiter abgesenkt. Das muss man durch regelmäßige Bodenuntersuchungen beobachten und natürlich gegebenenfalls auch durch eine angepasste Kalkung ausgleichen. Gar keine Frage.
So, wir haben jetzt verstanden, dass eigentlich wir nur Vorteile davon tragen, wenn wir Gülle ansäuern. Der Stall wird die Luft verbessert, den Tieren geht's gut, den Pflanzen geht's gut, dem Boden, das macht ihm nicht so viel aus. Alle sind glücklich, aber wenn der landwirtschaftliche Unternehmer noch mal genauer hinguckt, schaut er natürlich auch auf die Zahlen. Da gibt's eine Publikation aus dem letzten Jahr, Bauernblatt, im März 2019 von Natasch Lohmann und den Kollegen von der Uni Kiel. Die haben festgestellt, mit den Zahlen vom letzten Jahr wohlgemerkt, eine normale Gülleausbringung mit Schleppschlauch kostet pro Kubikmeter ca. 2,10 Euro. Mit angesäuerter Gülle, also inklusive der Methode der Gülleansäuerung, bis zu 3,17 Euro. Sagen wir mal, die Zahlen sind ein Jahr alt, da kann sich ja hin und wieder was ändern, aber roundabout sind das ca. 1 Euro pro Kubikmeter mehr. Da kann ich natürlich verstehen, dass nicht jeder Landwirt sofort drauf losspringt. Wie sehen das die Experten?
Also vielleicht als Pflanzenernährer dazu nochmal der Hinweis, was ich schon vorhin versucht habe klarzumachen. Wir dürfen hier nicht nur den Europreis pro Kilogramm eingesparten Stickstoff, der nicht in die Luft gegangen ist, berechnen, sondern wir müssen gerade vor der neuen Düngeverordnung 2017-2020 auch berücksichtigen, dass wir nicht mehr unbegrenzt Stickstoff zuführen dürfen. Die Düngeverordnung ist da sehr, sehr eindeutig. Es muss die Düngebedarfsprognose ausgerechnet werden und das sind die Mengen, die maximal appliziert werden dürfen. Und jedes Kilogramm, was dann nicht effektiv bei der Pflanze ankommt, sondern in der Luft ist, führt dazu, dass wir Ertragsverluste haben und sicherlich auch Qualitätseinbußen haben werden.
Herr Trimborn, gibt es von Ihrer Seite auch dazu irgendwelche Zahlenmuster, die man für den Stall ansetzen kann?
Ja, für den Stall wird es ein bisschen komplizierter. Da steht man noch ganz am Anfang. Wir haben da eigentlich noch keine Zahlen, die jetzt irgendwie das System beschreiben können, welche Ausgaben wir da zu erwarten haben. Da stehen wir mit unseren Untersuchungen quasi noch ganz am Anfang. Es gibt noch kein Verfahren als Nachrüstlösung in Deutschland. Es gibt natürlich Zahlen aus Dänemark für Stallneubauten, aber die wollen wir hier eigentlich nicht ansetzen, weil wir mit der Gülleausbringungstechnik, mit der Ansäuerung nicht nur in neuen Stellen das Ganze durchziehen wollen. Aber es gibt noch einen Punkt, den möchte ich vielleicht erwähnen. Wenn wir Gülle ansäuern, dann reduzieren wir nicht nur die Ammoniakemissionen, wir reduzieren auch einen Großteil der Methanemissionen aus der Landwirtschaft und möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Ausbringarten auch die Lachgasemissionen, die dann auf dem Acker entstehen. Und wenn man diese Emissionen umrechnet in CO2-Äquivalente, sparen wir eine ganze Menge CO2 ein, was dann quasi in die Atmosphäre geblasen wird. Und hier könnte man eventuell über den CO2, diese CO2-Abgabe, die in Zukunft geplant ist, den Landwirten auch eine Menge an sagen wir, Geldern gutschreiben. Das heißt, ihr könnt auch die Allgemeinheit diese ganze Ansäuerungstechnik auch ein Stück weit mitfinanzieren, da ja der Landwirt zusätzlich dann auch Kohlendioxidemissionen, also den Ausstoß klimarelevanter Gase, deutlich reduziert. Das wäre dann so ein gesellschaftlicher Aspekt, den man dann hier noch vielleicht reinbringen könnte.
Dankeschön dafür. Ich glaube, wenn man die ganzen Aspekte als Landwirt berücksichtigt, dann ist dieser eine Euro mehr, wenn man jetzt beim Pflanzenbau bleibt, vielleicht gar nicht mehr so gewichtig. Wir haben jetzt sehr viel über die Ansäuerung gehört. Es ist eine Methode, um Ammoniakemissionen zu reduzieren. Vielleicht nochmal in die Expertenrunde. Bitte jede nur ein oder zwei Beispiele. Gibt es denn noch weitere Ansätze, wo Sie sagen, das wären sozusagen die Methoden, die ich als nächstes erwähnen würde, wenn ich die Ansäuerung sozusagen mal angeguckt habe, die für mich wichtig wären, wenn ich an Ammoniakverluste und deren Reduktion denke?
Ja, sicher. Wir hatten ja vorhin schon über die verschiedenen Applikationstechniken gesprochen. Und da ist sicherlich das direkte Einbringen in den Boden über Injektion. Gerade im Augenblick vor der Maisaussaat wäre das ja sehr gut und einfach möglich gewesen, auch schon gut untersucht, das Verfahren der Wahl, aber auch das Einbringen von Gülle in bestehende Pflanzenbestände, also in Getreide beispielsweise zur zweiten Gabe, wäre mit Injektion oder Schlitzen sicherlich eine Maßnahme, die zu deutlicher Reduktion von Ammoniakverlusten führt.
Im Stallbereich gibt es dann natürlich eine ganze Menge, was man tun kann. Da gibt es schon ganz verschiedene Strategien, die an ganz verschiedenen Stellen der Ammoniakemission quasi stattfinden. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Urease-Inhibitoren einzusetzen. Es gibt diverse Techniken, um die Emissionen aus dem Güllekeller zu reduzieren. Da gibt es zum Beispiel Emissionsschutzklappen, die man in Spaltenböden einsetzt. Man kann die Gülle kühlen, man kann den Güllekanal verkleinern, die verschiedenen Ausbringtechniken hat der Herr Olfs eben schon angesetzt. Es gibt sehr viel, was man machen kann, um bei einzelnen Schritten der Ammoniakbildung eben die Ammoniakemissionen zu reduzieren. Die Ansäuerung hat jetzt eben den Charme, dass sie quasi so gut wie in allen Bereichen der Ammoniakausgasung ansetzt und hier ein sehr breites Feld der Emissionen abdeckt.
Ich möchte vielleicht an der Stelle gerade noch mal ergänzen, dass die gesteckten Emissionsminderungsziele eigentlich aus meiner Sicht eine ganzheitliche Betrachtung der Thematik erfordern. Daher sind für mich alle jetzt eben gerade von Herrn Olfs und Herrn Trimborn genannten Strategien wichtig, haben alle ihre Berechtigung und sollten unter natürlich wirtschaftlichen und praktikablen Aspekten auf jeden Fall weiterverfolgt werden. Und wir haben uns als DLG auch dieses Thema so ein bisschen zum Ziel gesetzt für die diesjährige Eurotier, die ja wieder im November stattfinden wird, dass wir diese Themen etwas intensiver nochmal in Form eines Specials darstellen wollen. Ich freue mich sehr, dass Herr Trimborn auch Mitglied unserer Steuerungsgruppe ist, die dieses Special inhaltlich begleitet. Wir werden also auf der Eurotier auf einer Spezialfläche in der Halle 26 Möglichkeiten aufzeigen, wie wir Ammoniak wirkungsvoll minimieren, reduzieren, vielleicht sogar die Entstehung verhindern können durch praktikable Kot-Harn-Trennungssysteme, die es schon in der Praxis gibt, wo es schon erste Erfahrungswerte gibt. Wir kennen unsere Eurotier-Aussteller, die sind alle sehr innovativ. Auch die Hochschulen sind in sehr vielen Projekten mit dabei. Und ich erhoffe mir da eine breite Palette von Innovationen und Techniken, die dort ausgestellt werden. Von daher möchte ich jetzt schon alle Praktiker einladen, im November nach Hannover zu kommen, um sich diese Techniken mal live anzuschauen.
Dankeschön, Sven, für diese kleine Werbung für die DLG. Aber vor der Eurotier, da kommen noch die DLG-Feldtage digital. Auch da werden wir das Thema aufbereiten in einem Special Gülle und Gärreste. Aber das werden Sie dann zu gegebener Zeit Ende Mai, schätze ich mal, entsprechend auf der Homepage finden. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Ansäuerung und Ammoniakverlusten, wirklich was wir jetzt hier im Gespräch mit den Experten hatten. Als Landwirt sollten Sie jetzt eigentlich verstanden haben, ja, das ist eine Methode, die ich wirklich anwenden kann, sowohl im Stall als auch auf dem Feld, wie Herr Trimborn das auch vorhin genannt hat. Es geht nicht nur darum, dass ich als Landwirt mehr Kosten habe, sondern wir verlieren durch Ammoniakverluste wirklich bares Geld in Form von Dünger, und zwar in die Luft unwiederbringlich. Zusätzlich belasten wir natürlich Natur und Umwelt, aber auch unsere Tiere, und da unsere Landwirte und die ganze Branche auch eine gewisse Verantwortung, die wir da auch sehen müssen und auch in die Hand nehmen müssen. Wir werden natürlich in der nächsten Zeit in verschiedenen Kanälen der DEG das Thema Ammoniakverlustreduzierung, wie man das lange aussprechen kann, oder einfach nur die Vermeidung von Ammoniakverlusten, anderweitig auch noch zum Thema machen. Wir werden uns andere Methoden im Speziellen angucken. Für den Moment möchte ich mich aber vor allem bei den Autoren bedanken, die heute mit dabei waren. Die werden wir bestimmt zu dem Thema hier und da wieder hören oder hoffentlich auch sehen. Zum einen zu Herrn Dr. Trimborn an die Uni Bonn, der uns die schöne Führung durch den Stall gegeben hat. Dankeschön, Herr Trimborn.
Gerne.
Herr Olfs, der uns mit aufs Feld genommen hat und nicht nur die Technik gezeigt hat, sondern auch wirklich, was passiert in Pflanze und Boden. Dankeschön dafür nach Osnabrück.
Gerne.
Und natürlich meinem Kollegen Sven Heuss aus dem Fachzentrum. Wie Sie gemerkt haben, ich habe viele Aspekte im Kopf, aber bestimmt nicht alle. Dazu braucht es Experten aus dem Fachzentrum natürlich. Dankeschön dafür, Sven, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und natürlich bedanke ich mich vor allem natürlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke fürs Einschalten. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ihnen alles Gute und packen Sie es an.
Bis zum nächsten Mal beim DLG-Podcast Landwirtschaft.